Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Digitale Produkte und ihre Anwendungen spielen eine immer größere Rolle in unserem Leben und werden sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit zu unverzichtbaren Werkzeugen. Dabei kann das Design unserer digitalen Welt viele Formen annehmen oder sogar auch formlos sein. Aus dieser Bandbreite ergeben sich zahlreiche Fragen und einigen dieser Fragen widmen wir uns in dieser Folge von Hessen schafft Wissen. Wie zum Beispiel, was gehört alles zu digitalem Design und was nicht? Warum ist der CO2-Fußabdruck einiger digitaler Produkte größer als jener ihrer analogen Vorgänger? Was ist Deep Design? Und welche Rolle spielt eigentlich der Designer der Zukunft, wenn Algorithmen und künstliche Intelligenz unsere Produkte möglicherweise besser entwerfen können, als wir es auf visueller und funktionaler Ebene können? Antworten liefert in dieser Episode Professor Janina Schmidt. Sie ist eine multidisziplinäre Produktdesignerin mit internationaler Erfahrung und an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main Professorin für digitales Design. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's. Guten Tag, Frau Professor Schmidt. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich nehmen, um an diesem Gespräch teilzunehmen. Dankeschön.
Hallo, Herr Lorenz. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls auf das Gespräch.
Und in Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mich natürlich ein wenig auf der Homepage Ihrer Hochschule umgeschaut und da habe ich unter anderem gelesen, ich erlaube mir mal zu zitieren, dass Sie in Ihrer Arbeit bestrebt sind, Zitat, die Benutzerfreundlichkeit und Interaktionen mit einer positiven Einstellung zu verbessern, um emotionale Verbindungen in der digitalen Welt herzustellen. Was heißt das genau? Wie kann das gehen? Also wie kann es gehen, ich wiederhole das nochmal ganz kurz, Benutzerfreundlichkeit und Interaktion mit einer positiven Einstellung zu verbessern?
Also allgemein würde ich sagen, Produkte zu gestalten heißt, die Interaktion mit dem Produkt zu gestalten. Also das gilt für alle Bereiche des Designs. Es ist jetzt nicht fürs Digitaldesign irgendwie besonders. Also wenn ich ein Beispiel nennen würde, was vielleicht auch nicht aus dem digitalen Design ist, was man einfach mal durchdenken könnte, ist, wenn wir zum Beispiel einen Stuhl gestalten, gestalten wir natürlich die Form des Stuhls, aber wir gestalten primär das Sitzen.
Das Sitzerlebnis.
Also soll sich der Nutzer anlehnen oder nicht? Welche Höhe sitzen wir? Welche Sitzposition lässt der Stuhl eventuell auch zu? Welches Material ist er gefertigt, welche Farbe und so weiter und so weiter. Vielleicht auch genau das Sitzerlebnis oder auch welche Formsprache hat das Artefakt. Und der Stuhl, wenn natürlich auch theoretisch massiv gefertigt werde, ist das aber kein statisches Objekt. Also dadurch, dass wir die Interaktion haben, ist diese Interaktion mit dem Stuhl niemals statisch. Also im Gebrauch würde es dann zu einer multisensorischen Interaktionsabfolge kommen. Also ich würde mir den Stuhl betrachten, erstmal auf visuelle Art und Weise.
Was ja oft
so ein Bild von dem Stuhl machen.
Die verkürzte Wahrnehmung von Design ist, ne? Wenn viele fachfremde Menschen, behaupte ich jetzt mal, an Design denken, dann denken sie eher an diesen Aspekt des Betrachtens von einer gestalteten Sache.
Absolut, genau. Es ist dieser erste Eindruck, das, was wir visuell schnell bewerten können, ist das, was zum Erst kommt. Aber da kommt noch viel mehr danach. Also dieser Stuhl sagt natürlich auch unheimlich viel darüber auf. Es geht gar nicht mehr darum, mag ich den Stuhl oder mag ich ihn nicht. Also zum Beispiel, sieht dieser Stuhl stabil aus? Also welche Emotion kann ich allein durch diesen ersten Eindruck generieren?
Vertraue ich ihm,
ne? Diese erste Interaktion.
Muss ich ja auch machen, um mich dann hinsetzen zu wollen.
Genau, traue ich diesem Stuhl, richtig, genau. Und wenn ich mich dann dazu entscheide, auf diesen Stuhl zu setzen, ich traue diesem Stuhl, würde ich jetzt mal sagen, habe ich natürlich sofort ein haptisches Feedback. Also ist der Stuhl wirklich so weich oder hart, wie er aussieht? Gibt es vielleicht auch ein auditives Feedback? Quietscht er vielleicht? Ne? Oder macht das Material vielleicht beim Sitzen Geräusche? Wir kennen es von der Ledercouch, ist manchmal sehr unangenehm. Genau, und diese ganzen Eindrücke sollten bei der Gestaltung mit einfließen. Also möchte ich einen stabilen Stuhl gestalten, dann sollte der natürlich auch stabil aussehen. Oder im Umkehrschluss muss er vielleicht gerade nicht stabil aussehen, sondern muss sich nur stabil anfühlen und sollte dann eventuell auf keinen Fall quietschen oder nachgeben. Da könnten wir auch so ein bisschen damit spielen. Also sind wir da auch disruptiv? Wir machen vielleicht ein ganz fragiles Konstrukt, aber es ist wirklich stabil. Aber mit diesem Aha-Effekt, wenn der Nutzer sich draufsetzt, spielen wir. Und dadurch prägt sich eventuell diese Gestaltung auch viel mehr beim Nutzer in den Kopf ein. Also was ist auch vielleicht erwartbar oder wann entgegen der Entwartung, was auf einmal geschieht. Und da spielen wir immer mit Emotionen. Und das ist, glaube ich, das Besondere dabei.
Interessant. Ich finde, das eröffnet direkt so einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Denkweise auf so ein scheinbar banales Produkt. Also ich sitze hier wahrscheinlich ähnlich wie Sie. Ich sitze hier auch gerade auf einem Stuhl. Das ist so ein Hartplastikstuhl, der, wenn man ihn betrachtet, zum Beispiel würde ich behaupten, eher ja statisch aussieht. Aber jetzt beim Lehnen, also ich meine, wir wollen jetzt nicht zu lange über meinen Stuhl sprechen, aber die Lehne wippt, sie hat eine gewisse Dynamik, anders als man vielleicht erwarten würde. Und das, was Sie mir jetzt gerade erklären, macht mir bewusst, dass das nicht einfach nur zufällig dass die Verhaltensweise dieses Plastikmaterials ist, sondern da hat sich jemand mit Intention Gedanken gemacht.
Mhm. Genau. Und im Digitalen hat diese Interaktion nicht unbedingt einen höheren Stellenwert, wenn wir jetzt ins Digitale gehen. Ja. Aber was besonders ist, dass die Anzahl der Interaktionen extremst zunimmt. Mhm. Also jeder Klick, jeder Swipe, jeder Scroll, vielleicht auch jeder Voice-Command muss gestaltet werden. Also teilweise auch Voice-Command habe ich besonders angesprochen, weil es ist manchmal vielleicht auch nicht visuell, sondern nur auditiv. Und auf einmal sind wir in einer Sache im Digitalen, die vielleicht nicht nur visuell ist, sondern auf einmal auditiv oder vielleicht auch irgendwie haptisch. Also es kann auch im Digitalen haptisch gestaltet werden durch Vibration oder Sensorik, Aktoren und so weiter. Und was besonders im digitalen Design ist, ist diese Interaktion meistens nicht so linear verläuft. Also man kann teilweise hunderte solcher Interaktionen in einem Produkt entgegnen.
Es ist nicht damit getan, setze ich mich auf den Stuhl oder nicht, rücke ich ihn vielleicht noch 2 Meter nach vorne oder nicht, sondern Interaktion ist immerwährend und quasi das Herzstück vieler digitaler Produkte.
Genau, ja. So sieht es aus.
Ja, und Sie sind ja in der Tat Professorin für digitales Design, deswegen ist das natürlich auch genau das richtige Thema, bei dem wir jetzt schon gelandet sind, vom Stuhl ausgehend. Vielleicht skizzieren wir das nochmal ganz grundlegend. Was versteht man eigentlich alles unter digitalem Design? Sie haben jetzt im Hinblick auf den Stuhl schon nachvollziehbar gemacht, dass es zum Teil doch etwas weiter geht, der Designbegriff an sich, als das, was man sich vielleicht im ersten Moment so vorstellen mag. Wie verhält sich das bei digitalem Design?
Also im digitalen Design stoßen wir auch immer wieder noch darauf, dass wir Bereiche ansprechen, welche man vorher gar nicht als digitales Design vielleicht so bewusst kategorisiert hätte. Mhm. Also wir haben natürlich die klassische digitale visuelle Produktdesign, so würde ich das mal so aneinanderreihen. Aber deshalb sind wir immer noch selbst daran, glaube ich, das digitale Design immer weiter zu definieren, was alles dazugehört. Das verändert sich auch, unsere Technologie verändert sich auch so rapide, dass wir, glaube ich, dort noch nicht in diesem Stillstand sind, dass wir sagen können, das ist es. Also ich glaube, es geht immer weiter. Und genau das meine ich. Digitales Design ist noch eine sehr junge Designdisziplin. Daher kursieren auch viele Begriffe und Fragen darüber, was genau ist digitales Design, was gehört dazu. Und ich glaube, auch wenn man die Hochschulen betrachtet, also an Hochschulen werden Formen des digitalen Designs maximal erst seit 5 oder 10 Jahren gelehrt. Also wenn ich mich da nicht ganz falsch bewege. Und viele Hochschulen haben auch in den letzten Jahren erst diese Disziplin als ein eigenständiges Lehrgebiet aufgenommen. Das kommt daher, dass digitales Design vorher relativ versteckt in anderen Designdisziplinen untergeordnet war. Also wenn man sich so das klassische Webdesign anschaut, das waren viele Grafikdesigner, die das gemacht haben oder Grafikdesignerinnen. Das UI-UX-Design, was man heute sehr oft hört, also was diese Gestaltung von Apps und so weiter angeht, das sind ehemalige Produktgestalter, also kommen auch, sind vielleicht auch nicht so klassisch daher, weil es gibt's ja erst, wird ja erst so circa seit 5, 10 Jahren gelehrt, aber die Produkte gibt's ja schon noch einiges länger. Also auch als Beispiel, wenn ich zum Beispiel Mobilitätsdesign betrachte, also können wir natürlich auch digital gestützte Hilfsmittel nutzen, um ein Mobilitätskonzept ganz und umfänglich zu gestalten. Wenn wir zum Beispiel das Artefakt eines Informationsdesigns digital gestalten müssten, müssen wir natürlich hier auch die digitalen Gestaltungen Methoden anwenden.
Ja.
Wenn wir an unsere Mobiltelefone denken, welche noch mit diesen Tasten bedient wurden, ne? Also das waren Industriedesigner, die ganz eng mit Interface-Designer zusammengearbeitet haben, oder es waren vielleicht ganz und gar die Industriedesigner, die das Interface gleich mitbearbeitet haben. Wenn wir Materialien und Oberflächen anschauen vom Material Design, könnten diese auch digital generiert werden. Also man sieht, es gibt ganz viele Überschneidungen, wo auch in ganz vielen anderen Designdisziplinen so ein Anteil an Digitalität immer mitschwingt. Und dadurch war die das digitale Design lange auch so versteckt in unterschiedlichen Kategorien und kommt jetzt so erst so eine eigene Designdisziplin so richtig erst raus in den letzten Jahren.
Ja, interessant. Also gerade auch der Punkt, den Sie angesprochen haben, dass digitales Design, konkret zum Beispiel auch digitales Produktdesign, weit darüber hinausgeht, was wir unter Webdesign verstehen oder auch was wir unter UX-Design verstehen, unter User-Interface-Design, dass auch diese Begriffe, die für viele von uns ja noch halbwegs neu daherkommen und anmuten, diesbezüglich auch eigentlich schon wieder deutlich zu kurz greifen. Können Sie das vielleicht nochmal gegenüberstellen, weil Sie auch sagten, also ein Webdesigner ist eigentlich eher ein Grafikdesigner. Das ist gar nicht unbedingt mal einer, der jetzt so auch prädestiniert sein muss für digitales Produktdesign. Inwiefern sich das dann am Ende wirklich voneinander unterscheidet, was die Kompetenzen anbetrifft und vielleicht auch die Arbeitsweise?
Ich könnte jetzt noch mal weiter ausholen und sagen, was ist so digitales Design noch mal allgemein weiter. Aber wenn ich auf dieses digitale Produktdesign direkt eingehe, würde ich sagen, dass viele digitales Design auf die beiden bekanntesten produktorientierten Anwendungsgebiete, das ist das User Experience Design, das User Interface Design, also auch wird auch kurz abgekürzt UX und UI Design bezeichnet. Das User Experience Design beschränkt sich darauf, das Nutzererlebnis des Produktes zu optimieren, wohingegen das User Interface eher sich auf diese visuelle Ausgestaltung des Produkts fokussiert. Allgemein finde ich persönlich diese Aufspaltung nicht, also sehr kritisch würde ich das betrachten, weil ich finde, beide dieser Bereiche gestalten die Interaktion. Von vorher habe ich ja schon gesagt, die Interaktion sind der Kern unseres Produkts. Wenn wir anfangen, das aufzuspalten, dann haben wir meistens auch eine gespaltete Experience. Und deshalb würde ich sagen, benutze ich persönlich lieber den Begriff der digitalen Produktgestaltung, weil es das ganze Artefakt ganzheitlicher betrachtet. Also wir vertun das nicht in das Visuelle und die Experience irgendwie aufdröseln, sondern wir schauen das Ganze so ein bisschen ganzheitlicher an. Genau.
Nun hatte ich Sie anscheinend, glaube ich, aber auch unterbrochen. Sie hatten gerade angedeutet, dass Sie eigentlich auch noch was zur Erklärung des grundlegenden digitalen Designbegriffs hinzuzufügen hätten.
Genau, da habe ich auch noch was, genau. Und zwar, wenn ich digitales Design in einem Satz zusammenfügen würde, ja, dann würde ich digitales Design als eine Gestaltungsdisziplin beschreiben, die sich auf die Gestaltung und die Entwicklung digitaler Produkte oder digitaler Praktiken konzentriert. Also das ist eine sehr schwammige vielleicht Definition, die auch relativ schwierig zu verstehen ist. Aber wenn man diese einzelnen Komponenten sich anschaut, dann beschreibt der Begriff schon relativ viel. Also das Digitalität, also Digitalität ist die elektronische Technologie, die Daten erzeugt, speichert und verarbeitet. Das heißt, Digitalität hat immer direkt oder indirekt mit Daten zu tun. Ja, also dann wird das schon Ganze so ein bisschen klarer. Ah, genau, was ist jetzt digitales Design? Das heißt, wir haben immer mit Daten zu tun. Also wir können diese Daten visualisieren, wir können diese Daten generieren, wir können diese Daten anhand von Programmen oder wir können anhand von Programmen mit diesen Daten interagieren. Und somit steht auf einmal ein neuer Begriff im Raum, das Programm. Also das Programm steht immer im Zusammenhang mit einem digitalen Design. Also wie das Industrial Design immer mit einem Mechanical Engineer zusammenstehen würde, dem Ingenieur, steht das digitale Design immer mit dem Computer Engineer, also mit dem Programmierer. Also die bilden immer so eine kleine Einheit. Also das digitale Design kann nicht ohne den Programmierer gesehen werden, genauso wie ein Industrial Design nie ohne den Mechanical Engineer gesehen werden kann. Genau. Um zurück auf diese Definition zu kommen, digitales Design beschreibt immer diese Entwicklung der digitalen Produkte und der digitalen Praktiken. Die digitalen Praktiken haben wir vorhin kurz erörtert. Das ist sozusagen diese Interaktion von Menschen, Daten, Dingen, also die Interaktion von Mensch zu Maschine oder von Maschine zu Mensch. Und da gibt's noch die eine der nicht so offensichtlichen Praktiken, ist die Gestaltung der Maschine-zu-Maschinen-Interaktion, welche ebenfalls zum digitalen Design gehört. Das ist natürlich meistens nicht so offensichtlich, weil wir da als Nutzer meistens nicht so direkt damit zu tun haben. Das sind zwei Maschinen, die miteinander kommunizieren und wir als Menschen schreiten nur ab und zu mal ein, um etwas zu korrigieren oder so und so weiter.
Und das fällt dann tatsächlich auch mit bei Ihnen mit rein und in das digitale Design, diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht tendenziell eher was für, ich weiß nicht, Programmierer, weil dann irgendwie wirklich Maschinen auf Code-Basis miteinander kommunizieren.
Genau, aber ich denke schon, dass es dazugehört. Das sind ja diese zwei Bereiche, glaube ich, die man darauf dröseln könnte. Einmal das digitale Produktdesign und einmal das digitale Systemdesign. Und ich glaube, dass dieser ja, Maschine, eher zu diesem Systemdesign gehört. Mhm. Also das heißt, wir müssen nicht immer notgedrungen etwas Visuelles generieren, sondern wir können auch Logiken generieren, wie sind bestimmte Produktabläufe und so weiter. Und da kommen wir genau auf diese zwei Begriffe.
Okay, verstanden.
Und jetzt hätten wir die Überleitung.
Genau. Jetzt hätten wir die Überleitung. Das wäre also das, Sie hatten es vorhin, glaube ich, auch als klassisches digitales Produktdesign bezeichnet, dieser ganze Themenkomplex, der durchaus sehr umfangreich ist. Ein anderer Begriff, auf den ich bei der Vorbereitung auch gestoßen bin, ist der des Digital System Designs. Beschreibt der dann im Wesentlichen das Gleiche, also dieses Interagieren mit Systemen und auch innerhalb von Systemen, oder beschreibt der Begriff doch nochmal im Detail was anderes?
Teils. Also ich glaube, teilweise gibt es auch immer noch eine Interaktion mit dem System. Also die wird wahrscheinlich auch nicht ausfallen, solange unsere Computer sich nicht selbstständig miteinander unterhalten. Dann sind wir dann im Bereich der KI, das ist dann noch weiter. Aber wir haben definitiv auch ein Systemdesign, wo auch dieses, was ich eben erwähnt habe, dieses Maschine-zu-Maschine-Interaktion auch eine Rolle spielt. Und als Gestalter können wir natürlich Konzepte erstellen, bei denen intelligente Programme schneller oder besser auf Probleme reagieren können als der Mensch. Also teilweise, weil Computer die Errechnung oder Analyse von Zusammenhängen viel schneller verstehen können als das menschliche Gehirn, oder weil der Mensch körperlich oder sensorisch einfach eingeschränkt ist. Also in diesem Fall könnten Sensoren oder Aktoren logisch verbunden werden, um ein gestecktes Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen, eventuell auch einen Vollautomatismus zu erstellen, bei dem der Mensch nur gelegentlich einschreiten muss. Also zum Beispiel könnten wir Daten sammeln, um den Verkehrsfluss zu optimieren, indem jedes Fahrzeug seine Fahrbewegungs-Navigationsdaten mit der Verkehrsinfrastruktur teilt und anderen Fahrzeugen austauscht. Also so könnte man Wartezeiten an Ampeln reduzieren, dadurch den CO2-Ausstoß verringern, Staus und Unfälle vielleicht komplett vermeiden, wenn wir vollständig vernetzt werden könnten, viele solcher Systeme unser Leben verbessern und sich eventuell auch auf das Klima positiv auswirken. Das ist eine Frage. Und das sind genau diese Systeme, die wir als Gestalter auch gestalten können. Natürlich ist es richtig, dass da der Anteil der Programmierung einiges höher ist, der Anteil des Visuellen reduzierter. Aber dieses systemische Design ist definitiv ein Aufgabengebiet, was auch in die Gestaltung hineinfallen würde.
Und da fallen dann wiederum auch Begriffe rein wie Automatisierung, Vollautomatisierung, haben Sie gerade auch ja angedeutet, wenn die Systeme miteinander sprechen, die verschiedenen Fahrzeuge vielleicht sogar mit der Ampelschaltung kommunizieren und so weiter und so fort. Und dann auch Begriff Schwarmverhalten. Was hat der damit zu tun mit Digital System Design?
Also das Schwarmverhalten ist ja genau diese Logik, die dann abläuft. Also Schwarmverhalten ist, wenn anfangen die Maschinen untereinander eigenständig zu kommunizieren und sich anfangen abzusprechen, sozusagen sich wie so ein Fischschwan anfangen zu verhalten. Das heißt, der Mensch muss überhaupt gar nicht mehr steuernd eingreifen, sondern die haben ihre Logik, ihre Logik verinnerlicht, und durch die Kommunikation oder Sensoriken und alles weiter verhalten sie sich wie so ein Schwarm, also wie so ein kleiner Autoschwarm, der sich dann autark in unserem Verkehr bewegen würde.
Wir kommen gleich nochmal auf Ihre Arbeit an der Hochschule für Gestaltung zu sprechen, aber an der Stelle doch schon mal die Frage, ich finde, man merkt jetzt schon sehr gut, dass Sie sich wirklich mit innovativen Themen beschäftigen und mit Designfragen, zu denen es jetzt noch nicht seit 30 Jahren irgendwelche Lehrbücher gibt, sondern wo man sich wirklich relativ weit vorn an der Speerspitze dessen befindet, was nicht nur gestalterisch neu ist, sondern wirklich was technologisch, innovationstechnisch neu entwickelt wird. Und damit per Definition werden Sie ja eigentlich für Ihr restliches Berufsleben in dieser Disziplin Digital Design immer an dieser Speerspitze sich bewegen. Deswegen die Frage, wer sind für gewöhnlich Ihre Studierenden in diesem Studiengang? Sind das tendenziell Menschen, die vielleicht vor 5 oder 10 Jahren regulär Grafikdesign studiert hätten, worüber wir vorhin ja auch gesprochen haben, oder klassisches Produktdesign? Oder sind das eher Menschen, die wirklich angezogen werden von dieser Innovations- und Digitalisierungskomponente, die vielleicht alternativ dann auch in irgendwelche, ich weiß nicht, als Developer eingestiegen wären oder sich auf andere Art und Weise mit diesen Technologien beschäftigt hätten?
Also es ist ganz interessant, dadurch, dass ich auch in unterschiedlichen Ländern gelebt habe, ist das wirklich unterschiedlich von Land zu Land. Wo wir an der Hochschule relativ viele von so einem handwerklichen Hintergrund bekommen, sind viele Studenten zum Beispiel in Indien wirklich Programmierer vorher. Also die machen ihren Bachelor in Computer Engineering und werden danach Designer. weil sie dann natürlich diese zwei Seiten von der Münze sozusagen komplettieren. Und das ist aber, was, glaube ich, viel wichtiger ist, gar nicht, was jemand vorher gemacht hat, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, was für eine Denkweise dahinter steckt. Also wenn ich mir so, ich glaube nicht, dass es diesen perfekten Studenten gibt, den will ich auch gar nicht kreieren, sondern ich glaube, es benötigt etwas ganz anderes. Und es wäre zum Beispiel jemand, der bestimmte Kompetenzen irgendwie in sich trägt, also komplexe Zusammenhänge analysieren kann, strukturieren kann. Ich glaube, gutes Durchhaltevermögen. Also digitale Produkte haben teilweise hunderte Screens, welche gestaltet werden müssen, umso mehr Interaktionen, umso mehr Abfolgen. Und es ist eine Riesenkomplexität. Also Digitalität hat immer eine Riesenkomplexität. Und ich glaube, man braucht dort Studenten, die sich gerne an solchen komplexen Aufgaben abarbeiten, diese klar herangehen, meistens mit so einem ganz klaren Kopf, glaube ich, und einfach gerne haben, also gerne Spaß daran haben, wirklich diese komplexen Zusammenhänge versuchen zu vereinfachen, logisch aufzudröseln, zu strukturieren und natürlich auch diese vielleicht wieder in Methoden zu fassen. Also ich glaube, wir sind auch mit den Methoden noch nicht am Ende und muss immer weitergehen. Also vielleicht gibt es auch so eine Art Methodenkatalog. Es gibt auch nie eine Aufgabe, die gleich ist. Also man denkt, ich hatte dieses Problem schon mal gehabt und das kann nicht sein. Man hat immer, jedes Problem ist neu und jedes Projekt, an dem man arbeitet, muss man mit einer ganz anderen Methode doch mal dran gehen. Dadurch sind wir wirklich nicht am Ende. Digitalität geht weiter und man muss immer, glaube ich, diesen Schritt versuchen, voraus zu sein oder auch wenigstens auf gleicher Höhe zu sein. Sonst ist man da relativ schnell verloren. Das stimmt.
Methoden ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß, wir haben dieses Mal hier im Gespräch so einige Begriffe, die wir klären, aber ich finde das wahnsinnig hilfreich in dem Zusammenhang. Und ein weiterer Begriff, auf den ich bei der Vorbereitung gestoßen bin, ich glaube in einer Broschüre der Hochschule für Gestaltung, ist der des Deep Designs. Und dieser Begriff wurde dort als Methode beschrieben und als ein Zitat, als ein Prinzip für den Wandel. Wie ist das zu verstehen?
Vielleicht wird's helfen, wenn ich da so ein kleines Beispiel nenne,
ja, gerne,
worum das gehen könnte. Vielleicht um dieses Prinzip so ein bisschen zu erörtern. Also vielleicht nimmt man einfach mal so das Beispiel von so einem digitalen Produkte und deren Fußabdruck. Also zum Beispiel, also wir haben, das digitale Design hat unheimlich viele Vorteile, also wie zum Beispiel könnte man größere, komplexe Probleme lösen, wie unser Schwarmverhalten vorhin mit dem Verkehr, dass wir irgendwie das CO2 reduzieren könnten. Aber die Möglichkeit, dass wir auf einmal Webseiten, also durch ein paar Klicks tausende von Webseiten erreichen können, ist uns gar nicht irgendwie klar, wie viele Daten wir eigentlich generieren, wie viele Daten wir überall abspeichern müssen. Also wenn wir zum Beispiel einen Brief per Post bekommen oder wir selbst einen Brief schreiben, ist es ganz klar, wie viel Papier wir benötigen, wie viel Tinte, eventuell brauchen wir Drucker und Computer, falls wir den Brief nicht per Hand schreiben, ich muss den Brief zum Briefkasten bringen, dann wird er weiter transportiert, bis das Ziel erreicht. Ein Empfänger kann dann entscheiden, lese ich den Brief überhaupt, hebe ich danach auf oder entsorge ich den. Und danach geht dann die Geschichte des Briefs weiter. Im Digitalen gibt es eine Alternative zum Brief, die heißt E-Mail. Und allgemein ist die E-Mail der physikalischen Papiervariante des Briefes überlegen. In dem Fall, weil sie nur 10 Gramm CO2 durchschnittlich hat. Ein Brief hat das Doppelte. Aber durch unsere Bequemlichkeit wurde die E-Mail zu so einer einfachen Art der Kommunikation, dass wir bei weitem mehr E-Mails schreiben, als wir jemals Briefe geschrieben hätten. Und die bleiben in unseren Cloud-Postfächern ungelöscht. Sie sind nicht lokal gespeichert. Sie haben irgendwo riesen Serverfarmen, die Unmengen an Strom benötigen. Dann zusätzlich haben wir das Problem von 62 Trilliarden Spam-Mails pro Jahr. Also es ist ein Riesenphänomen. Und das wäre niemals denkbar gewesen. Also Spam-Mails hätte keiner dran gedacht. Das hätte viel zu viel Geld gekostet durch die Briefmarken und das Papier und die Farbe und den Druck und alles Mögliche. Die positive Kehrseite von den digitalen Produkten ist die Lebensdauer. Also, um das nächste bessere Handy zu haben, müssen wir eins physisch kaufen. Also, und wir kennen alle die Schublade von ungenutzten Elektrogeräten von der letzten Generation. In der Digitalität haben wir den Vorteil, dass wir lediglich den Datensatz einfach nur ersetzen müssen. Also wir laden das nächste Update hoch, sonst verändert sich nicht viel. Das heißt aber irgendwie auch, dass unser Umgang mit Design sich fundamental verändert. Also früher hatten wir die Designklassiker, diese Artefakte, die man sich als Designer so anschaut mit Wow-Effekt und sagt, wow, das ist es. Und es war immer dieses physikalische, physische. Und auf einmal
also dieses zeitlos schöne Design, was dann genau. So als das gute Design, das hervorragende Design oft bewertet wurde, wahrgenommen wurde.
Und das fällt im Digitalen weg, weil weiß jemand noch, wie unser letztes System-Update vor 3 Jahren war? Und man sieht so kleine Veränderungen, dass man sich teilweise gar nicht bewusst ist, dass sich was verändert hat. Würde man jetzt ein altes Mobiltelefon wieder von ein paar Jahren rauskramen, das mal anschmeißen, würde man sehen, wow, was da ein Unterschied ist. Also unsere Digitalität ist immer im Wandel. Das heißt, dieses Artefakt, was wir kennen, was so zeitlos ist, was einmal existiert, gibt's gar nicht. Es wird immer wieder verändert, immer wieder neu. Und jetzt kommen wir genau auf diesen Begriff des Deep Designs zurück.
Na, ganz kurz, um das für mich nochmal zu rekapitulieren, was Sie ausgeführt haben zu E-Mail versus Brief. Das sind also gewissermaßen Beispiele für den Umstand, dass unser Leben, unsere Interaktion mit Gütern, mit Informationen, in dem Fall mit Nachrichten, schnelllebiger wird. Dass man vielleicht auf den ersten Blick, Sie hatten ja auch über CO2 gesprochen, Ressourcen dadurch einspart. Es muss eben nicht der Briefträger mit dem Auto durch die Gegend fahren und den Brief ausliefern. Dass aber auf den zweiten Blick, Sie hatten diese schiere Menge an E-Mails und an Spam und so weiter, Serverfarm und so weiter angesprochen, dass auf den zweiten Blick mitunter diese digitalen Alternativen zu den früheren analogen Vorgängern sogar CO2-technisch schlechter sein könnten. Ist das der Punkt, den Sie da sozusagen gemacht haben?
Perfekt, okay. Genau. Das ist der Punkt, den ich machen wollte.
Gedanklich abspeichern.
Super, okay. Genau. Super für die Zusammenfassung. Genau das ist, worauf ich hinaus will. Also, und auf einmal geht es darum, dass wir die Auswirkung gestalten müssen. Mhm. Also momentan sind so Begriffe, die herumfliegen, wie Human-Centered Design. Also der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir gestalten um uns herum. Wir machen unser Leben besser. Wir machen es für uns einfacher. Aber wenn wir jetzt den Spieß rumdrehen und denken einfach nur, vielleicht wäre der richtige Begriff Impact Conscious Design. Also wir schauen uns die Auswirkungen an. Mhm. Ja. Und wenn wir die Auswirkungen versuchen, in der Gestaltung zu antizipieren, um wie weit wir es können, manchmal können wir es nicht, weil es auch schwierig ist, so weit zu antizipieren. Aber wenn wir wenigstens den Versuch starten, dann muss sich vielleicht unser Umgang mit der Gestaltung auch verändern. Und da steigt sozusagen das Deep Design an. Also Deep Design, der Begriff selbst ist nicht neu. Also wir haben nicht irgendwie was Neues erfunden, aber den Umgang, glaube ich, haben wir versucht neu zu strukturieren. Also Deep Design ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Architektur und war damals ein angewandter Gestaltungsprozess, dessen Ziel es war, die Gedanken, Gefühle des bewussten Verstandes und auch die visuellen Vorstellungen des Unbewussten anzusprechen und gleichzeitig Nachhaltigkeit anzustreben. Also es hat nicht so direkt was damit zu tun, was wir direkt machen. Wir haben das Ganze noch vertieft. Also das bin auch nicht allein, sondern die Lehrgebiete Industrial Design unter Professor Frank Zebner, Informationsdesign unter Professor Lisa Borgenheimer und das Lehrgebiet Digital Design unter mir hatten sich zusammengeschlossen und gedacht, irgendwie müssen wir was verändern. Also es kann so nicht weitergehen. Wir müssen auch versuchen, wie können wir den Studierenden irgendwie was Neues bringen, wo wir sagen, vielleicht geht's weg von diesem Human-Centered Design. Also was müssen wir auch in der Lehre verändern, um wirklich diesen ersten Schritt zu gehen? Und dafür wollten wir einfach diese Entwicklung des Deep Designs und haben diese jetzt für die Kategorie Design neu kalibriert und neu definiert.
Und dabei geht es dann also darum, Sie haben ja dieses Impact-Conscious Design angesprochen. Es geht darum, nicht nur zu schauen, was ist benutzerfreundlich, was lässt sich gut und angenehm verwenden und sieht gut aus, sondern wirklich schon beim Konzipieren eines digitalen Produkts oder Prozesses die Folgen dessen zu berücksichtigen auf den Nutzer, die Nutzerin sicherlich, aber auch auf die Gesellschaft und die Ökologie, die Welt insgesamt, was auch immer dann jeweils relevant ist.
Genau. Ja, also wenn wir uns das nochmal Beispiele helfen, ich nehme gerne Beispiele, das macht das einfach immer gleich sehr grafisch. Mhm. Wir stellen uns vor, wir entscheiden uns irgendwie schon besser zu leben. Wir wollen eine Wasserflasche auf irgendeinem Online-Shopping-Portal einkaufen, weil wir uns schon dazu entschieden haben, umweltfreundlicher zu leben. Unser Wasser abzufüllen, statt Einwegflaschen zu nutzen. Gibt man jetzt eine Wasserflasche, kommen vielleicht 3000 Optionen. 3000 Optionen von unterschiedlichen Wasserflaschen. Die sitzen irgendwo in Warenhäusern, werden irgendwo produziert. Die Form, Herstellung, alles, was darum gehört, ist da. Es ist fast eine Materialschlacht. Also es ist schon, da kann man auch gar nicht mehr von Auswahl sprechen. Das ist Überfluss. Ja. Und wenn man jetzt den ersten Versuch sagt, ich will irgendwie eine bessere Wasserflasche gestalten, dann tragen wir eigentlich nur zu diesem Problem bei als Gestalter. Ja. Also selbst wenn die Wasserflasche besser wäre, das heißt weniger Material verbraucht, langlebiger ist, irgendwie nachhaltige Materialien verwendet, muss sie sich immer noch gegen diese 3000 anderen Wasserflaschen durchsetzen. Und nur wenige Menschen würden eventuell jemals diese Wasserflasche finden. Das heißt, wir haben irgendwie, selbst wenn wir es probieren, also wir sind als Gestalter an einem Punkt gerade, dass selbst wenn wir etwas verbessern wollen, kämpfen wir gegen eine Masse, gegen eine Flut von Dingen an, wo wir uns fragen müssen, was ist überhaupt noch der Sinn, also dahinter? Und dazu haben wir diese Methoden festgelegt. Also die erste Methode ist relativ einfach. Wir schauen, in der ersten Ebene fragen wir nach Alternativen und Relevanz. Also hier sind wir auch noch relativ nah am herkömmlichen Produktdesign. Das sollte man sich eh immer fragen, was ist die Relevanz, was ist die Alternative? Aber wieder zurück vielleicht auf den Brief und E-Mail. Im direkten Vergleich ist natürlich die E-Mail besser. Das heißt, würden wir auf dieser Seite des Designs bleiben und wir sagen, okay, wir vergleichen das auf einer Ebene, ist natürlich die E-Mail besser. Im zweiten Schritt, jetzt gehen wir schon in das tiefere Design rein. Deep Design, also equals tief, tiefere Gestaltung rein. Man müsste die Auswirkungen in Betracht ziehen. Also wir müssen die Analyse des Unsichtbaren oder auch die zukünftigen Auswirkungen betrachten. Also Gestaltung des Systems, vielleicht am Fall der E-Mails, vielleicht die Mails werden vielleicht automatisch irgendwie gelöscht am Ende des Tages oder die Anhänge werden immer lokal gespeichert. Das heißt, vielleicht dieses E-Mail-Programm wird neu gestaltet. Ne? Also wie können wir das verändern, um das Problem entgegenzuwirken? Wenn man aber noch tiefer kriegt, jetzt sind wir, glaube ich, Ebene 3, wenn ich mich richtig erinnere, merkt man, dass eventuell die Lösung daran liegt, durch die vielleicht die Gestalt, also die Gestaltung darauf zu fokussieren, die Veränderung innerhalb unserer Gesellschaft zu verändern, also da anzusetzen. Also könnte vielleicht durch Gestaltung eine Verhaltensänderung positiv gesteuert werden. Also wie können wir die Menschen dazu anleiten, weniger Mails zu schreiben oder mehr Mails zu löschen? Das hat jetzt automatisch nichts mehr mit dem Programm, sonst ist es wieder dieser Faulheitserkennung, irgendwie macht das System das irgendwie für mich. Aber wie können wir wirklich Leute aktiv dazu animieren, dass sie wirklich darüber nachdenken. Und ich glaube, nur wenn Leute aktiv darüber nachdenken, könnte eine Veränderung geschehen. Wenn man jetzt noch tiefer geht, könnten wir sagen, müssen wir vielleicht eine Konzeptionierung von den tiefgehenden Veränderungen und vielleicht unser Lebens- und Gesellschaftsstrukturen umdenken. Also das Umdenken vielleicht unserer Art und Weise des Lebens und in dem Fall unseres Arbeitens. Also vielleicht ist die E-Mail oder das Programm und der Umgang überhaupt gar nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also sind die 50 Mails pro Tag vielleicht überhaupt ein fundamentales Problem? Also arbeiten wir da nicht falsch? Ja, und wie können wir vielleicht, auf einmal kommt man von dem Gestalten einer Alternative des Briefes, ja, wenn wir wirklich diese Methode anwenden, müssen wir vielleicht unsere Arbeitswelt anders gestalten. Und würde dadurch vielleicht nicht nur ein Impact auf die E-Mail kommen, sondern auch um andere Dinge, wie zum Beispiel würden wir darauf kommen, dass wir vom Homeoffice arbeiten, dass wir keine Office-Strukturen mehr brauchen und so weiter. Auf einmal fängt man auf einem ganz anderen Level an. Es wird aber auch immer komplizierter, weil die Auswirkungen immer größer werden. Und dann gibt's die letzte Ebene. Und dann bin ich auch mit meinen Ebenen durch. Vielleicht kommen wir auch irgendwann an einen Punkt zu sagen, vielleicht ist es auch eine Lösung, nichts zu tun. Also kein Brief oder keine E-Mail zu schreiben, dann sind wir in diesem Naturzustand. Und ist das vielleicht auch Gestaltung, haben wir uns gefragt. Also haben wir gesagt, vielleicht muss man auch manchmal nichts tun, um diesen Urzustand. Also versuchen wir, also ist immer die Frage, verschlimmbessern wir was? Also oder sagen wir auch irgendwann mal, nee, das ist eine Sache, da einfach Nein zu sagen.
Also und damit, wenn Sie zum Beispiel die Anfrage kriegen, ob Sie Lust haben, die 3001. Wasserflasche zu gestalten, die in irgendeiner Nuance sich von den bisherigen abhebt. Genau. Wo Sie sagen, ja,
Nein zu sagen.
Ist der Impact wirklich jetzt so groß, dass es das wert macht, diesen Noise, diese Menge an Alternativen, dieses Überbordende, Überflutende noch zu verschlimmern, zu intensivieren.
Korrekt, genau. Ja.
Okay, also wahnsinnig spannend. Das geht natürlich dann schnell auch in so eine philosophische Richtung, habe ich fast schon das Gefühl, wo man wirklich anfängt, übergeordnet, auch auf einer Metaebene über gesellschaftliche Fragen und Zusammenhänge nachzudenken. Ich stelle es mir natürlich ehrlicherweise schwierig vor, das dann in der Arbeit wiederum konkret zu berücksichtigen. Wie funktioniert das, wenn jetzt ein digitaler Designer, Designerin sagen wir mal, eine Anfrage kriegt für die Gestaltung eines bestimmten digitalen Produkts und dann die verschiedenen Ebenen zu Gedanken führen über die Arbeitswelt und Homeoffice versus kein Homeoffice und so weiter und so fort. Also als intellektuelle Übung leuchtet mir sofort ein, wahnsinnig spannend, aber ich stelle es mir gleichzeitig auch regelrecht lähmend vor, weil das natürlich sehr weit wegführt von, okay, jetzt gestalte ich hier meine 3 Screens und die 5 Buttons und dann habe ich's. Das heißt, wie ist der Weg von diesen Ebenen, wenn wir jetzt wirklich in die 3., 4., vielleicht sogar die 5. Ebene des Nichtstuns gehen, vielleicht eher in der 4., wie führt das dann wieder zurück zur Tat und zur operativen Arbeit?
Mhm. Also,
oder ist das vielleicht gar nicht das Ziel an dieser Stelle, sondern dass es eher darum geht, Gedankenprozesse erstmal zu initiieren?
Ich glaube, es ist indirekt. Also ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, dass man das 1:1 auf die Industrie übertragen kann. Ich glaube, da wird man auf so viele Barrieren stoßen, dass das überhaupt gar nicht in unserer momentanen Gesellschaftsstruktur überhaupt ausübbar ist. Also da muss man auch ganz rationell rangehen, nein. Aber ich denke, was wir fördern wollen, ist, dass dieser Gedankenprozess gefördert wird. Mhm. Und dass man vielleicht auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, eventuell doch Stellschrauben drehen kann im alltäglichen Leben. Und wenn wir, glaube ich, diesen Gedankenprozess nie anstreben würden und sagen, ja klar, mach halt die nächste Wasserflasche und super, mach die doch mal aerodynamisch und mach die doch noch mal in so einer Form und warum nicht noch mal in der Farbe? Aber wenn wir sagen, nein, müssen wir denn das machen und versuchen, kritisch ranzugehen, in Gesprächen, in den Teams, wo wir später arbeiten werden, kann vielleicht die Veränderung von jedem Einzelnen vielleicht auch eine zukünftige Veränderung erbringen. Also das ist nur unser Ziel. Also dass wir, ich glaube, es gibt an einer Hochschule 2 Sachen. Ja, wir gestalten, wir bilden Gestalter, Gestalterinnen aus. Mhm. Aber die zweite Sache ist auch, wir bringen auch mit unseren Projekten eine Awareness an die Hochschule. Es gibt Leute, die kommen zu unserem Rundgang, die schauen sich die Projekte an. Und vielleicht, wenn es bei diesen 10 Menschen, die sich das Projekt angucken, Klick macht und die über ihr Leben nachdenken und das machen, vielleicht gibt's dann eine Veränderung. Und ich glaube, die Veränderung liegt dann in jedem. Und warum auch nicht in jedem, jeder Gestalterin? Und die sitzen ja auch wieder interagieren und die besprechen das auch. Und wenn wir diesen versuchen, das von unten aus, also es hört sich ein bisschen revolutionär an und ja, es ist auch ein bisschen utopisch gedacht. Aber wenn wir es nicht anfangen, wann dann? Also ich glaube, wir merken, es kann so nicht weitergehen. Mhm. Und es ist einfach nur ein Ansatz, weiterzudenken. Und es geht natürlich auch um zukunftsorientierte Projekte. Also im Studium macht man nicht nur reale Projekte, sondern auch spekulatives Design. Und im spekulativen Design würden solche Methoden definitiv zu Resultaten führen.
Ja, ja.
Also da muss man auch wirklich die Arbeitswelt von der Welt an der Hochschule, glaube ich, auch trennen.
Wie hat denn eigentlich Ihre eigene Auseinandersetzung mit Design und vielleicht auch konkret mit digitalem Design in Anfang genommen? Was hat Ihr Interesse dafür geweckt?
Für digitales Design ganz spezifisch habe ich habe ja nicht als digitale Designerin angefangen. Also ich bin ganz klassisch ausgebildete Produktgestalterin, habe mich eigentlich für immer diesen Gestaltungsaspekt interessiert. Es gab nie irgendwo einen Moment, wo ich dachte, ich weiß nicht, was ich irgendwie studieren will oder machen will. Aber es gibt auch nicht diesen Initial-Moment, wo ich sagen würde, baue ich.
Dieser Stuhl, den ich damals gesehen habe. Da.
Genau, nee, gibt's auch gar nicht. Also ich glaube, das hat sich so langsam einfach aufgebaut, dass ich viel mit handwerklichen Betrieben zu tun hatte, immer schon diesen Gestaltungsaspekt hatte und immer schon gerne direkt Hand angelegt habe. Also ich glaube, das war schon so eine Sache. Und dadurch kam es auch irgendwie so ein anderes Studium kam für mich gar nicht zur Frage. So habe ich das dann in der Produktgestaltung gemacht. Im ersten Beruf war ich auch wirklich als Industrial Designer angestellt. Mhm. Das nennt sich damals in manchen Region nennt sich das Hardware Design, also es ging um Router und Telefone und so weiter, hatte auch viel am Verpackungsdesign gearbeitet und es war damals ein riesen Start-up, was aufgebaut wurde und da hatte ich am Anfang auch mit der Brand zu tun, also ich habe Brand Design am Anfang gemacht, ein Brandbuch gemacht, die ganzen Regeln, also kam über so eine ganz andere Sache und dann ging es darüber, diese Brand auf die digitalen Produkte zu übertragen. Und da haben wir dann angefangen, was gibt's für ein System? Gibt's irgendein Designsystem? Wie kann man das übertragen? Und dann ist dieses dieser Produktkatalog so langsam gewachsen. Und natürlich war das eine digitale Firma, für die ich gearbeitet habe, die ausschließlich digitale Produkte hergestellt hat. Genau. Und dadurch kam dieser Drang zum Digitalen. Und da habe ich irgendwie das gefunden. Also es war durch Zufall, aber ich wünschte mich jetzt auch nicht mehr davon weg.
Und ich glaube, für dieses Startup sind Sie sogar nach Indien gegangen, oder? Und haben dort einige Zeit gearbeitet.
Genau, ja. Das war ein indisches Startup. Ja. Die haben sozusagen die digitale Transformation von Indien herangebracht. Damals war, glaube ich, Indien in der mobilen Datennutzung auf Platz 100 irgendwas, 64 oder so. Und dann hatten die innerhalb von ein paar Jahren ganz Indien mit 4G-Netz versorgt. Da hatten die ganzen Handsets und natürlich auch die Softwares, um die Daten zu nutzen, hergestellt. Und ich glaube, von innerhalb von einem Jahr ist dann Indien von Platz 164 an Platz 1 der Welt gewesen. Also verrückt, ja, also digitale Transformation richtig schnell. Ja. Also das ging auch gut.
Ja. Ja, schön. Und wie war es für Sie, in Indien zu arbeiten?
Besonders, würde ich sagen. Ja, ich würde es nicht missen wollen. Also ich glaube, als Gestalter könnte ich, also jeder Gestalter, Gestalterin könnte ich es empfehlen, geht ins Ausland.
Haben Sie das Gefühl für Ihre Arbeit und Ihre Gestaltung dort nochmal ganz neuen Input? Vielleicht, ich weiß nicht, entweder unterschiedliche Geschmäcker, kulturell bedingt, vielleicht auch andere Methoden zu arbeiten, zu denken, kreativ zu sein. Haben Sie da was für sich mitgenommen?
Auf jeden Fall. Also Methoden sind überall anders, Geschmäcker auf jeden Fall, die sind zwischen zwei Menschen schon so unterschiedlich. Und wenn man dann in andere Länder fährt, ist das noch ganz andere Welten. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so herausstechend. Und ich glaube, was wichtiger ist, dass man einfach mal in einem anderen Land lebt, andere Menschen beobachtet und einfach mal sieht, wir sind nicht der Mittelpunkt, ich bin nicht der Mittelpunkt. Und es gibt so viele andere Menschen, die anders denken, die andere Grundbedürfnisse haben, die anders leben, die auf ganz anderen Niveaus leben. Und das gibt einem selbst immer so ein Feedback, einen ganz anderen Blick. Mhm. Und ich glaube, man betrachtet sich selbst und dadurch auch das Design nochmal in vielen Aspekten nochmal anders. Man geht an manche Sachen, glaube ich, anders ran. Man hat mehr Inspiration, auf jeden Fall. Also man braucht immer Inspiration, man braucht immer, als Gestalter, Gestalterin wird man immer diese Inspiration benötigen, um die Probleme zu lösen. Und wenn man natürlich in einer ganz kleinen Welt nur lebt, dann wird das schwieriger sein, Lösungen zu finden.
Warum hatten Sie dann nach all diesen und natürlich auch anderen Erfahrungen Lust, Professorin zu werden?
Ja, ich habe
hoffentlich sagen Sie nicht, hatte ich nicht, aber bestimmt hatten Sie
doch, Lust. Doch. Also das ist in die Sache. Also ich hatte mir interessanterweise, als ich mit dem Studium abgeschlossen habe, fand ich es ganz spannend, was meine Professoren und Professorinnen gemacht haben. Also ich fand diesen Beruf so spannend, ja. Und ich habe mir aber gesagt, natürlich macht man das nicht. Eine Professur macht man nach Jahren, da braucht man die Erfahrung dafür. Und habe mir gedacht, gut, ich gehe erst mal in Großkonzern und habe das dann auch getan. Und im Großkonzern habe ich gemerkt, okay, irgendwas hat nicht mehr gestimmt. Mhm. Ich bin relativ schnell in eine Lead-Position gewesen, hatte auch ein großes Team unter mir gehabt. Und habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mehr so ganz. Also die Liebe zum Design ist nicht weggegangen, aber sie wurde so, hat sich irgendwie verändert. Und bin in mich gegangen, habe gedacht, was sind denn die Sachen, die mich wirklich immer angespornt waren? Was ist das, was ich wirklich am liebsten gemacht habe? Oder was mir dann auch in den Sachen gefallen hat? Da kamen zwei Sachen raus. Einmal die Sache, die mir nicht mehr gefallen hat und die Sache, die sich neu eröffnet hat. Also als eine Lead-Position muss man auch immer Junior-Designern, Designern immer Hilfestellung geben, mit denen zusammensetzen, die Probleme zu lösen, aber die auch weiterzubringen. Also es hilft nicht zu sagen, nein, so geht's nicht, sondern man muss immer sagen, Wege eröffnen. Ja. Wege eröffnen, wie man es anders machen kann, Positionen machen und sozusagen die Hilfestellung zu geben, damit die Person sich danach selbst entwickeln kann und manchmal ist es ein Problem, manchmal steckt man einfach nur fest. Wie kann man das überwinden? Und wenn man das den Menschen vermittelt, dann kommen die selbst raus und dadurch kommen sie weiter. Und damit merkt man irgendwann, man muss ein Problem für einen Menschen nie zweimal lösen, weil wenn man es richtig erklärt, können sie das Problem das zweite Mal selbst lösen. Und das fand ich immer eine sehr besondere Erfahrung, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und leider ist diese Zeit immer weniger geworden. Es gab mehr Projekte, mehr Management-Sachen und so weiter. Und ich habe gemerkt, irgendwie entferne ich mich von der Sache weg. Mhm. Und die zweite Sache, die verloren gegangen ist, man hat an dem Produkt nicht mehr direkt gearbeitet. Also nur noch wenig. Und ich glaube, diese zwei Sachen, und ich habe mir überlegt, ist es die Sache. Ich habe die Stelle gesehen, die Digital Design Professorin hat gesagt, das ist es. Das ist jetzt der richtige Schritt und ich bin den Schritt gegangen und ich bin auch bisher sehr, sehr glücklich darüber.
Sehr, sehr schön. Das klingt doch fast nach einem schönen Schlusswort für dieses Gespräch. Allerdings haben wir zum Abschluss immer noch eine Kategorie, eine kleine Rubrik. Das wären die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen jeweils einfach ein paar kleine, harmlose Halbsätze vorschlagen und Sie dürfen die gern vervollständigen. Muss sich ihrerseits auch nicht unbedingt und krampfhaft auf einen Halbsatz beschränken. Das können Sie gerne machen, wie Sie möchten. Zu den wesentlichen Stärken digitalen Designs gehört aus meiner Sicht
die Möglichkeit zu personalisieren.
Wo haben Sie das Gefühl, hat das einen besonderen Wert? Natürlich eigentlich bei ganz vielen Anwendungen. Ne?
Fürs also, Thema ja. ganz vielen. Ja. Also wir haben das Thema Inklusion. Mhm. Das heißt, ich könnte bestimmte Produkte auf Menschen abstimmen, die andere Bedürfnisse haben. Ich kann auf unterschiedliche Kulturen eingehen. Ich kann auch auf unterschiedliche Sprachen eingehen. Produktdesign, Industriedesign, würde ich mal sagen, ist statisch. Und digitales Design ist adaptiv. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, immer auf persönliche Bedürfnisse einzugehen und kann das Programm auch verändern. Und ich glaube, darin liegt die absolute Stärke des digitalen Designs.
Zu den wesentlichen Schwächen oder sogar Gefahren digitalen Designs gehört?
Dass digitales Design unsichtbar ist.
Inwiefern ist das der Fall? Wir haben ja gerade auch ausführlich darüber gesprochen, dass auch beim digitalen Design die Anschauung mitunter doch der erste Punkt ist, ähnlich wie früher bei einem Stuhl.
Genau, aber die Daten an sich sind unsichtbar. Mhm. Und die Daten müssen immer visualisiert werden oder in irgendeine Art Form gebracht werden. Kann ja auch auditiv sein. Aber dadurch, dass sie unsichtbar sind, also ich öffne eine App und ich schließe eine App, die App ist weg, aber sie ist bei mir weg, sie ist unsichtbar. Das heißt, irgendwo liegt sie noch auf dem Server. Und dadurch wird sie vergessen. Die E-Mail, ich schließe sie, sie ist weg. Aber hätte ich den Brief, ist es irgendwie noch real in meinem Zimmer, ist irgendwie ein Ordner, ist es haptisch verfügbar. Und dieses unsichtbar ist die größte Gefahr des Digitalen, dass wir es vergessen, dass wir falsch damit umgehen.
Ja, Sie haben auch.
Genau. Ich glaube, wir wären alle Messies. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der kein Messi ist. Also würden wir unsere digitalen Computerstrukturen, genau, wir sind alle Datenmessies. Und ich glaube, daran liegt die Gefahr.
Okay. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
Oh, okay. Jetzt kann ich nicht so schnell antworten. Meinen Studierenden gebe ich den Rat, Varianten zu bilden.
Varianten zu bilden? Heißt das ganz banal gesagt, mehrere Optionen auszuprobieren, mehrere Routen, bevor man sich festlegt?
Absolut, genau. Okay. Man kann nur wissen, was richtig oder was falsch, was gut oder schlecht ist, wenn man die Varianten gebildet hat und argumentieren kann, was genau ist richtig, was genau ist falsch am Design. Und dadurch muss man erstmal wissen, muss man mindestens zwei Optionen haben. Umso mehr Optionen man generiert, desto mehr kann man diese Varianten gegeneinander mit Pros und Cons vergleichen. Und nur dann findet man die richtige Gestaltung. Das ist ganz wichtig. Ohne Varianten gibt es keinen Ausschluss und ohne Ausschluss kann sich das Design nicht verbessern. Deshalb ist das Wichtigste, Varianten zu bilden.
Sehr schön. Aufgaben oder Herausforderungen im digitalen Design, die in den kommenden Jahren besonders interessant werden bzw. im Vordergrund stehen dürften, sind aus meiner Sicht? Gibt es da Entwicklungen, auf die Sie besonders gespannt schon lauern?
Die Entwicklung, auf die ich am gespanntesten laue, ist, glaube ich, wie sich unsere Tools, unsere Softwares, mit denen wir gestalten, verändern werden.
Wahrscheinlich unter Gesichtspunkten wie auch künstliche Intelligenz, wie man das dann gezielt einsetzen
Absolut.
Kann.
Absolut, genau. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren haben die meisten noch ihre Webseiten in Photoshop gebaut. Ein paar Jahre später wurde es dann in Illustrator gemacht. Das sagt vielleicht keinem, was in unterschiedliche Software ist. Und heutzutage sind wir schon in Softwares wie XD oder Figma, welche ganze Systeme erstellen können. Das heißt, ich verändere an einem Punkt eine Farbe, an allen Screens verändert sich, das ist ein bisschen banal ausgesprochen, die sind unheimlich stark. Die sind schon so stark, dass wir komplette Prototypen digital erstellen können. Und wenn wir jetzt schon so weit sind, wird sich irgendwann noch die Frage nach unserer Relevanz und wie wir als Gestalter Arbeiten werden verändern. Also momentan stecken wir unheimlich viel Zeit und Energie von unserer Seite und den Entwicklern und den Programmierern. Beide Seiten werden sich dadurch verändern. Da rein die Screens händisch einzeln nacheinander aufzubauen, die Abläufe aufzubauen, die Interaktionen zu generieren. Und ich denke, dass diese Sache in der Zukunft, weiteren Zukunft, ich rede nicht in den nächsten paar Jahren, glaube ich, so weit verändern können, dass künstliche Intelligenz diese Prozesse übernehmen kann. Und dann müssen wir uns als Gestalter, glaube ich, fragen, was machen wir? Weil wenn die künstliche Intelligenz weiß, wenn ein Mensch in einer Software feststeckt, könnten die Software sofort so verändern und die Iteration so schnell machen, sofort wieder testen. Das müssen wir gar nicht mehr händisch machen. Also da ist, glaube ich, noch eine Riesensache offen, wo ich denke,
Haben Sie davor Angst vor diesen Entwicklungen oder ist das eher ein gespanntes, zuversichtliches, ja, wir werden schon eine Rolle haben und finden, die Frage ist nur, welche das eben sein wird?
Genau, also ich glaube, die Rolle wird hundertprozentig da sein. Also Angst habe ich nicht, ich bin gespannt, definitiv, was passieren wird und ich würde nicht sagen, dass ich mich freue, weil man weiß ja noch nicht, ob es gut wird. Ne? Also das muss man nochmal schauen. Aber ich würde sagen, ich bin gespannt, was passiert. Und wenn man das so schaut, was in den letzten Jahren passiert ist, allein mit Softwares, wird das auch ein paar anstrengende Jahre werden. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Softwares ich in meinen Jahren schon lernen musste, um gestalten zu können, das Tool. Das ist ein anstrengender Prozess, auf jeden Fall. Aber ich glaube, vielleicht haben wir dann auch Gestalter mehr Zeit für relevante Dinge. Ja.
Dass
wir nicht den Screen Nummer 400 zum fünften Mal bauen müssen.
Ja, das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesem Prozess, der ja tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Das, was dann in den nächsten Jahren noch so auf Sie zukommt und auf Ihre Kolleginnen und Kollegen und Studierenden. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit bisher und heute gegeben haben. Dafür vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Es waren tolle Fragen, es war ein tolles Gespräch.
Wunderbar. Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.